Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Heute geht es um ein Thema, das viele irritiert und in christlichen Gemeinden oft lieber umschifft, als offen angesprochen wird. Die biblischen Texte, in denen von Krieg, Gewalt oder göttlichem Zorn die Rede ist. Besonders im Alten Testament gibt es Passagen, die viele als moralisch verstörend oder sogar abstoßend empfinden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Nicht spekulativ oder aus dem Bauch heraus, sondern mit jemandem, der sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich mit genau diesen Fragen beschäftigt. Paul Copan. Paul ist Professor für Philosophie und Ethik an der Palm Beach Atlantic University, war Präsident der Evangelical Philosophical Society und gehört international zu den profiliertesten Stimmen, wenn es um ethische Fragen im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben geht. Er hat eine ganze Reihe vielbeachteter Bücher veröffentlicht, darunter True for You, but not for me und für unser Thema heute besonders relevant. Is God a moral monster? Ein Werk, das in vielen theologischen Debatten zum Alten Testament als Referenzpunkt gilt. Paul, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Gerne. Schön, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir ins Thema einsteigen, lass uns dich kurz kennenlernen. Du lehrst und forschst, wie gesagt, in den Vereinigten Staaten, bist international als Redner gefragt und hast dich in vielen Vorträgen und Publikationen mit der Frage beschäftigt. Verträgt sich der biblische Glaube überhaupt mit moralischem Denken, mit Vernunft und kritischem Hinterfragen? Und genau das wollen wir heute tun. Kritisch hinterfragen. Denn viele stoßen sich gerade an diesen dunklen Stellen der Bibel. Also Leute, die mit dem Glauben wenig anfangen können, vielleicht auch manche, die irgendwann ausgestiegen sind. Da steht dann: Lasst nichts am Leben, was atmet. Und das klingt, zumindest auf den ersten Blick, wie ein göttlich befohlener Vernichtungskrieg. Lass uns also gleich loslegen. Gibt es eigentlich Bibelstellen, bei denen selbst du beim ersten Lesen denkst, Mann, das ist wirklich extrem hart?
Ja, ich denke, wer die Bibel wirklich ernst nimmt und sie aufmerksam liest, wird unweigerlich auf Stellen stoßen, die herausfordernd sind. Und das betrifft nicht nur das Alte Testament, sondern auch die Worte von Jesus selbst. Ich habe heute noch in Johannes 6 gelesen, wo einige seiner Jünger sagen, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Und dann gehen sie. Sie verlassen ihn. Das zeigt, selbst Jesus war für viele zu direkt, zu konfrontativ. Und ich glaube, das sollten wir nicht übersehen. Oft wird so getan, als ob nur das Alte Testament schwierige Stellen enthält, aber auch Jesus konfrontiert uns, er spricht unser Gewissen an, er legt Dinge offen, die wir vielleicht lieber verdeckt halten würden. Und er lässt uns oft nicht einfach in Ruhe, sondern fordert uns heraus, uns zu positionieren. Für mich persönlich gilt, es gibt schwierige Texte in beiden Teilen der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und manchmal sind sie aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jesus selbst stark vom Alten Testament geprägt war. Auch von jenen Texten, die vom Gericht Gottes sprechen, von seiner Gerechtigkeit. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, auch Jesus ist in manchen Aussagen sehr klar, sogar streng. Was ich dabei aber hilfreich finde, wenn man sich ein bisschen mit dem kulturellen und historischen Kontext beschäftigt, theologische Zusammenhänge mitdenkt und den literarischen Stil einbezieht, dann merkt man oft, das habe ich vielleicht zu schnell oder zu modern gelesen. Viele der Texte arbeiten mit Übertreibungen, mit rhetorischen Mitteln, die in der damaligen Kultur üblich waren. Das ist keine Täuschung, sondern einfach ein Stilmittel. Wir sagen heute ja auch, wir haben das andere Team komplett zerstört. Und keiner denkt dann, dass da wirklich Trümmer liegen. Das ist einfach Sprache. Und im alten Orient hat man genauso gesprochen und genau deshalb ist es wichtig, diese Texte in ihrem ursprünglichen Rahmen zu verstehen, nicht mit modernen Maßstäben oder vorschnellen Urteilen. Ich denke, wir werden im Gespräch noch auf einige dieser Beispiele eingehen, aber ich möchte jetzt schon sagen, wenn man bereit ist, sich tiefer mit solchen Texten auseinanderzusetzen, dann entdeckt man oft nicht weniger, sondern mehr.
Okay, bevor wir jetzt tiefer in einzelne Bibelstellen einsteigen, vielleicht erstmal eine grundlegende Frage. Es gibt ja den Vorwurf, gerade von Menschen, die dem Glauben eher skeptisch gegenüberstehen. Wenn Christen auf schwierige Texte im Alten Testament stoßen, wechseln sie oft sehr schnell in eine Art Verteidigungsmodus. Sie fragen dann weniger, ist das moralisch überhaupt vertretbar, sondern versuchen die Sache irgendwie zu rechtfertigen. So, als würde man ein theologisches Schutzschild hochfahren und dann Argumente liefern, um Gottes Handeln zu erklären oder zu verteidigen. Was sagst du zu diesem Vorwurf?
Ja, ich denke, wir sollten uns solchen Texten ehrlich nähern und die Schwierigkeiten dürfen wir nicht einfach glatt bügeln oder so tun, als gäbe es in Gottes Wesen keinen Raum für Strenge oder für Gericht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bestimmte dieser schwierigen Passagen nicht nur intellektuell betrachten, sondern sie auch wirklich an uns heranlassen. Denn oft zeigen gerade diese Texte etwas über Gottes Haltung zur Sünde, zu offener Rebellion und auch zu denen, die anderen aktiv schaden oder sie sogar zur Sünde verleiten. Jesus selbst spricht in Matthäus 18,6 sehr deutlich. Er sagt, wer einen seiner Kleinen, also einen seiner Nachfolger, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängt und ihn ins Meer wirft. Das ist starke Sprache und es zeigt, es steht viel auf dem Spiel. Was wir oft tun, besonders im westlichen Kontext, wir lesen solche Texte durch eine moderne Brille und lassen nicht wirklich zu, dass die Texte aus ihrer eigenen Welt heraus zu uns sprechen dürfen. Wir nähern uns diesen Stellen mit modernen, oft westlich-säkular geprägten Kategorien, aber ohne ein tieferes Verständnis für die antike Welt. Und ehrlich gesagt auch ohne ein Verständnis für viele nicht-westliche Kulturen heute. Ich habe vor ein paar Monaten in Kanada gesprochen. Es ging da um die sogenannten Fluchpsalmen. Das sind Stellen, in denen der Psalmbeter sagt, Herr, zerschlage ihre Zähne. Also Passagen, wo Gott aufgefordert wird, einzugreifen gegen Unterdrückung und Gewalt. Und nach dem Vortrag kam ein Mann auf mich zu. Jemand, der Freunde im Völkermord in Ruanda verloren hat. Und er sagte zu mir, ich finde diese Psalmen sehr tröstlich. Für mich sind das Schutzpsalmen. Sie zeigen mir, dass Gott das Böse nicht ignoriert und ehrlich gesagt, ihr im Westen könnt euch kaum vorstellen, was Christen in vielen Teilen der Welt durchmachen. Und genau das ist der Punkt. Viele dieser harten Psalmen oder auch die Kriegspassagen im Alten Testament wirken aus westlicher Sicht vielleicht schockierend. Aber in Kontexten wie Afrika oder Asien, wo Christen verfolgt werden, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, wo Frauen vergewaltigt werden, da bieten genau diese Texte Trost. Sie zeigen, Gott sieht das Unrecht. Und er wird es nicht einfach stehen lassen. Das müssen wir mitbedenken. Gottes Strenge ist real, aber sie steht im Dienst von Gerechtigkeit. Und deshalb rate ich Leuten auch, geht nicht oberflächlich über solche Texte hinweg. Lest nicht nur mit einem Sonntagsschulansatz, wie man das vielleicht beim Buch Josua oft tut, sondern nehmt euch die Zeit. Grabt tiefer, denn unter der Oberfläche liegt oft viel mehr Kontext, viel mehr theologische Substanz und auch eine tiefere Ethik, als man vielleicht zuerst erkennt. Man muss einfach bereit sein, ein bisschen mehr Hausaufgaben zu machen und nicht zu schnell mit modernen Maßstäben zu urteilen.
Wir werden dich im Laufe des Gesprächs noch mit einigen dieser Passagen herausfordern und sind gespannt, was du dazu sagst. Ich möchte mit einer besonders schwierigen Stelle beginnen, die viele als moralisch extrem verstörend empfinden. Jemand sagte uns kürzlich, wie kann man einen Gott als gut ansehen, der Völkermord befiehlt? Zum Beispiel heißt es in Bezug auf die Amalekiter, tötet Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Oder bei den Texten über die Kanaaniter, lasst nichts am Leben, was atmet. Wie gehst du mit solchen Aussagen um?
Da gibt's einiges zu entpacken. Also lass mich vielleicht zuerst sagen, ich würde die Themen gerne ein Stück weit trennen. Fangen wir mal mit den Kanaanitern an, da wo Gott sagt, lass nichts am Leben, was Atem hat. Wenn wir uns anschauen, was im Buch Josua tatsächlich passiert, also wie die Israeliten ins Land Kanaan einziehen, dann sehen wir, sie treffen nicht auf harmlose Nachbarn, die einfach in Ruhe leben wollen. Was wir da sehen, ist eine Gesellschaft, die zutiefst durchdrungen ist von Praktiken wie Inzest, Kinderopfern, ritueller Prostitution, Sodomie, also Dinge, die selbst in modernen säkularen Gesellschaften als kriminell gelten würden. Es geht hier also nicht um nette Menschen, die einfach ihren Alltag leben, sondern um ein System massiver moralischer Korruption. Und Gott wartet. Er handelt nicht sofort. In 1. Mose 15,16 spricht Gott zu Abraham und sagt, dass die Schuld der Amoriter, also dieser kanaanitischen Völker, noch nicht voll ist. Und erst wenn diese Schuld ihren Höhepunkt erreicht hat, dann wird Gott handeln. Das heißt, zwischen Gottes Ankündigung und seinem Eingreifen liegen über 400 Jahre. Gott handelt also nicht willkürlich oder ungeduldig. Er wartet. Und in dieser Zeit sind die Israeliten selbst in Ägypten, sie werden versklavt. Das zeigt, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der geduldig ist, der abwartet, bis die Zeit reif ist. Und wenn wir uns dann die Anweisungen Gottes anschauen, auch im Buch Deuteronomium oder Josua, dann sehen wir, die Befehle zur Vertreibung der Kanaaniter überwiegen zahlenmäßig deutlich die sogenannten Befehle zur Vernichtung. Man kann sagen, die Aufforderung, sie zu vertreiben, kommt etwa dreimal so häufig vor. Und wenn man jemanden vertreibt, dann bringt man ihn nicht um. Dazu kommt, wie sahen diese kanaanitischen Städte eigentlich aus? Viele Bibelwissenschaftler, nicht nur ich, weisen darauf hin, das waren in erster Linie befestigte Zitadellen, Militärstützpunkte. Das heißt, die Sprache Mann, Frau, Jung und Alt. Das ist eine Standardformel in antiker Kriegsrhetorik, aber diese Städte waren in der Regel nicht Wohnorte für Familien oder Zivilisten. Die normale Bevölkerung lebte außerhalb, in Dörfern, im Umland, im Hügelland. In den Städten saßen die militärischen Eliten, Verwaltungsbeamte, die bewaffneten Verteidiger. Das heißt, wenn Israel in diese Städte eindringt, dann greift es keine unbewaffnete Zivilbevölkerung an, sondern militärische Hochburgen. Es ist Krieg und es ist Krieg zwischen Kämpfern, nicht gegen Frauen und Kinder. Und auch die militärische Ausgangslage ist wichtig. Israel war kein ausgebildetes Heer, keine erfahrene Armee. Sie kamen gerade aus der Wüste. Die Kanaaniter dagegen hatten befestigte Städte, Streitwagen, Pferde, Ausrüstung. Und Gott selbst sagt zu Israel, ihr seid in der Unterzahl. Sie sind stärker als ihr. Das heißt, der Sieg, wenn er kommt, wird nicht durch euer Schwert kommen. In Josua 1,9 sagt Gott zu Josua, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und später im Buch bestätigt Josua selbst, es war nicht unser Schwert, es war der Herr, der sie vertrieben hat. Das ist wichtig, denn es zeigt, hier geht es nicht um brutale Übermacht, sondern um Vertrauen, um Gehorsam, um ein Handeln, das Gott die Initiative lässt. Es gibt also auch diese Dimension. Es braucht Vertrauen in Gott und nicht Vertrauen in militärische Überlegenheit, um die Kanaaniter zu vertreiben. Diese Vertreibungen, oder was man als Eroberung bezeichnen könnte, das waren in vielen Fällen eher Sabotagerazzien. Die Israeliten führten punktuelle Angriffe durch, gingen zu bestimmten Städten, vertrieben die Bewohner, und das waren in der Regel Soldaten und Verwaltungsbeamte, und zogen sich dann wieder zurück in ihr Basislager in Gilgal. Man sieht auch, dass die Kanaaniter durchaus wussten, wer der Gott Israels war. Sie wussten, was mit dem Auszug aus Ägypten passiert war. Sie wussten vom Durchzug durchs Rote Meer. Sie hatten 40 Jahre Zeit, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Das heißt, diese Völker waren nicht völlig unvorbereitet. Sie waren gewarnt und es gab auch Möglichkeiten. Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Oder sich, wenn man bereit war, seine Götzen zurückzulassen, sogar dem Volk Israel anzuschließen. Aber in Josua 11, 19 heißt es ausdrücklich, dass keine Stadt außer Gibeon Frieden mit den Israeliten schließen wollte. Es gab also Ausnahmen. Rahab zum Beispiel in Josua 2 schloss sich Israel an. Dann lesen wir später von Kanaanitern, die an einer Bundesschlusszeremonie mit den Israeliten teilnehmen. Oder die Gibeoniter, die sich zwar auf trickreiche Weise Zugang verschaffen, aber trotzdem unter Israels Schutz stehen. Das heißt, es war nicht so, dass alle Kanaaniter kategorisch ausgeschlossen waren. Es gab Wege des Überlebens, Wege der Umkehr. Und man muss auch sehen, die militärischen Auseinandersetzungen, die wir im Buch Josua finden, sind in vielen Fällen Reaktionen. Die Israeliten greifen nicht einfach wahllos an, sie werden angegriffen. Es formieren sich Koalitionen kanaanitischer Könige gegen sie, das ist wichtig. Die Initiative kommt oft nicht von Israel. Und wenn wir jetzt auf die Sprache schauen, die in Deuteronomium verwendet wird, etwa »lasst nichts am Leben, was atmet«, dann merken wir, diese Sprache ist überzogen. Es handelt sich um eine sprachliche Übertreibung, wie sie in antiken Kriegstexten völlig üblich war. Im selben Kapitel, Deuteronomium 7, heißt es, dass die Kanaaniter vollständig zerstört werden sollen. Wenig später steht aber, schließt keine Bündnisse mit ihnen und verheiratet euch nicht mit ihnen. Aber wenn sie wirklich vollständig vernichtet worden wären, wie sollte das dann überhaupt noch möglich sein? Das macht nur Sinn, wenn klar ist, diese Sprache ist nicht wörtlich zu verstehen, sie ist rhetorisch, sie drückt die totale Ablehnung des Götzendienstes aus, nicht die buchstäbliche Auslöschung jeder einzelnen Person. Und das sehen wir auch im Buch Josua. Dort wird mehrfach gesagt, keiner überlebte, alles wurde vernichtet. Und dann, ein Kapitel später, begegnen uns dieselben Gruppen wieder. Das ist typisch für antike Kriegsrhetorik, auch in Texten aus Ägypten, Moab, Assyrien. Dort heißt es oft, der Feind wurde vollständig vernichtet, und doch geht der Krieg weiter. Es ist eine stilisierte Sprache, die den totalen Sieg betonen soll, nicht notwendigerweise den historischen Vollzug im Detail. Was auffällt? Die Bibel, im Unterschied zu vielen außerbiblischen Texten, erwähnt auch die Überlebenden. Das macht sie ehrlicher. Es wird nicht verschwiegen, dass Völker nach der angeblichen vollständigen Vernichtung noch existieren. In Josua 11 heißt es mehrfach, dass Josua alles getan hat, was Mose befohlen hatte. Aber wenn man dann nachschaut, was Mose eigentlich befohlen hat, also etwa in 5. Mose, und sieht, diese Befehle sind in hyperbolischer Sprache formuliert, dann versteht man auch, was gemeint ist. Nicht buchstäblich alles vernichten, sondern Götzendienst vollständig entfernen, geistliche Reinheit sichern, keine Kompromisse mit der damaligen religiösen Praxis. Denn gleichzeitig wird im selben Buch und dann auch in Richter 1 sehr deutlich gesagt, dass die Israeliten viele dieser Völker eben nicht vertrieben haben. Dass sie noch da sind, dass die Aufgabe unvollständig geblieben ist. Genau darin zeigt sich ein wiederkehrendes sprachliches Muster, das man auch außerhalb der biblischen Texte findet. Solche Übertreibungen sind total typisch für Kriegstexte aus dem antiken Nahen Osten. Das ist sozusagen eines der großen Merkmale dieser Textgattung. Und das finden wir deshalb auch in vielen biblischen Texten wieder. Es handelt sich um eine konventionelle Kriegsrhetorik, die den totalen Sieg betonen soll, nicht um eine buchstäbliche Beschreibung historischer Auslöschung. Und tatsächlich ist es genau das, was wir hier vor uns haben. Das heißt, die biblischen Texte setzen diese Spannung offen nebeneinander. Auf der einen Seite die rhetorische Sprache der vollständigen Vernichtung, auf der anderen Seite die historische Realität, dass viele Kanaaniter überlebten und weiter im Land wohnten. Und wir müssen auch verstehen, dass dieser Begriff völlig zerstören nicht automatisch heißen muss, dass alle ausgelöscht wurden. Manchmal bedeutet dieses Wort einfach nur besiegen oder jemanden ins Exil schicken. In Jeremia 25, Verse 9 bis 11 zum Beispiel sagt Gott, dass er Juda, also das Südreich, völlig zerstören wird. Und dann klingt das zunächst nach totaler Vernichtung. Es heißt sogar, die Städte werden in ewiger Verwüstung liegen. Aber schon zwei Verse später, in Vers 11, wird gesagt, dass diese Verwüstung 70 Jahre dauern wird. Das heißt, die Formulierung ist dramatisch, aber sie beschreibt kein endgültiges Ende. Es geht um Gericht, aber nicht um Genozid. Juda wird nicht ausgelöscht. Und genau solche Sprachmuster müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir ähnliche Formulierungen an anderen Stellen sehen. Und erinnert euch auch an das, was wir über die Psalmen gesagt haben, über diese Gebete in Situationen schwerster Unterdrückung. Ich hatte ja den Mann aus Ruanda erwähnt, mit dem ich gesprochen habe. Und auch im Fall Israels sehen wir, das Volk war gerade erst aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Sie kamen aus einem System systematischer Unterdrückung durch eine Supermacht. Und sie ziehen jetzt in ein Gebiet, in dem die kanaanitischen Städte de facto unter der Kontrolle Ägyptens stehen. Ägypten war die Kolonialmacht hinter vielen dieser Stadtstaaten und einige Forscher sagen, es ist gut möglich, dass Teile der Bevölkerung sogar erleichtert waren, dass jemand kam, um diese Machtverhältnisse aufzubrechen. Auch das sollten wir mitbedenken, das also zu den Kanaanitern. Jetzt lasst mich etwas sagen zu den Amalekitern. 1. Samuel 15 ist da die Schlüsselstelle. Und es gibt ein paar Dinge, die man wissen sollte. Erstens, die Amalekiter waren schon lange Feinde Israels. In Kapitel 14, Vers 48 sehen wir, dass sie Israel gerade überfallen hatten. Also keine neutralen Beobachter, sondern Angreifer. Und dann gibt Gott durch Samuel den Befehl an Saul, gegen die Amalekiter vorzugehen. Wieder lesen wir diese Sprache, völlig zerstören, Tiere, Mann, Frau, Jung und Alt. Also diese typische Aufzählung. Und was sehen wir dann? Es kommt zu einem Kampf. Und in Vers 5 wird die Stadt Amalek genannt. Vermutlich eine befestigte Stadt oder Zitadelle. Eine militärische Anlage. Und Saul weiß, dass dort auch Keniter leben. Ein befreundetes Volk. Moses Schwiegervater war Keniter. Auch lässt Saul den Kenitern ausrichten, ihr solltet diesen Ort verlassen, ein Kampf steht bevor. Und sie ziehen ab. Und dann ist die entscheidende Frage. Wenn die Keniter, die mit Israel verbündet sind, schon fliehen, glaubt ihr, dass Frauen und Kinder dann dort geblieben wären? Natürlich nicht. Zivilisten wären die ersten gewesen, die man aus einem militärischen Zielgebiet herausbringt. Dann wird gekämpft. Und danach lesen wir, Saul sagt selbst, er habe die Amalekiter völlig zerstört. Und nicht nur Saul sagt das, der Erzähler, also die objektive Stimme im Text, bestätigt es. Das ist entscheidend. Aber gleichzeitig wissen wir, dass König Agag noch lebt. Saul hat ihn verschont, offenbar als Trophäe. Und Agag geht davon aus, dass er nun verschont bleibt. Aber dann tritt Samuel auf und tötet ihn. Doch selbst dann ist klar, wenn das Wort völlig zerstören wirklich buchstäblich gemeint wäre, dann dürfte kein Amalekiter mehr leben. Und doch lesen wir später in Kapitel 27 und 30, dass David erneut gegen ein Heer der Amalekiter kämpft. Also, die Amalekiter sind nicht ausgelöscht. Es gab keine vollständige Vernichtung. Es war kein Genozid. Und was die Tiere betrifft, Saul wurde angewiesen, auch das Vieh nicht als Beute zu behalten, sondern alles zu töten. Auch das ist Teil des Konzepts des Herem. Es geht darum, keine Beute zu machen, keinen Profit aus dem Gericht Gottes zu ziehen. Aber noch einmal, es handelt sich um eine militärische Auseinandersetzung, keine Angriffe auf Nichtkombattanten. Und was wir in diesem Text sehen, ist wieder die typische Hyperbelsprache, die wir aus der altorientalischen Kriegsliteratur kennen. Und diese übertreibende Sprache geht noch weiter, denn es heißt, Saul habe die Amalekiter bekämpft von Havila bis nach Shur, also von Arabien bis zur Grenze Ägyptens. Das klingt nach einem riesigen Feldzug. Aber in Wirklichkeit wird im Text nur von einer einzigen lokalen Schlacht berichtet, nämlich in der Stadt Amalek. Was wir hier sehen, ist ein übliches Stilmittel in antiken Kriegsberichten, eine lokale Schlacht, kombiniert mit einer rhetorisch globalen Beschreibung. So entsteht der Eindruck eines umfassenden Sieges. Und genau dieses Muster finden wir auch hier. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Texte mit dem literarischen Auge der damaligen Zeit lesen und nicht durch die Brille moderner Kriegsberichterstattung. Wenn man das nicht tut, landet man schnell bei Missverständnissen, zum Beispiel der Vorstellung, es habe sich um systematische Vernichtung unbewaffneter Zivilisten gehandelt. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, es geht um bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen kämpfenden Parteien. Das ist ein häufiges Thema im Alten Testament, und sobald wir über die Rhetorik hinauslesen, die Hyperbel durchschauen, sehen wir, diese Texte wollen nicht brutale Gewalt verherrlichen, sondern Gottes Gericht ernst nehmen. Im Rahmen der damaligen Kultur und mit den sprachlichen Mitteln dieser Zeit?
Danke, das war wirklich hilfreich, aber wirft wahrscheinlich auch neue Fragen auf. Eine Sache, die mir dabei kam, wäre zum Beispiel die Sprache. Du hast ja gesagt, dass in manchen dieser Texte eine übertreibende Sprache verwendet wird. Die Frage ist nur, woher weiß man, wann so ein Text tatsächlich als Übertreibung gemeint ist und wann nicht? Gibt es da klare Kriterien, die einem helfen zu entscheiden, ob man eine Bibelstelle eher wörtlich nehmen sollte oder eher literarisch, also mit Blick auf das Genre, die Sprache oder den Kontext?
Ein paar Dinge sind in diesem Zusammenhang wirklich hilfreich. Und das ist eine Frage, die ich ständig bekomme, besonders wenn es um ethische Herausforderungen im Alten Testament geht, insbesondere um Kriegstexte. Die Frage lautet dann oft, aber sollte man die Bibel nicht wörtlich nehmen? Und wenn ich dann von Hyperbel spreche oder von rhetorischer Übertreibung, dann wirkt das auf manche erstmal verdächtig. So, als würde man den Text irgendwie abschwächen oder relativieren. Aber ich würde sagen, diese Art der Sprache ist nicht irreführender als unsere eigene. Wenn wir im Sport sagen, wir haben die anderen total zerstört, dann weiß jeder, was gemeint ist. Niemand glaubt, dass da buchstäblich jemand zerstört wurde, aber auch niemand fühlt sich dadurch in die Irre geführt. Das Problem ist eher, dass wir heute weiter entfernt sind vom antiken Kontext, also von einer Zeit, in der solche sprachlichen Übertreibungen völlig normal waren. Ich gehe auf all das auch in meinem Buch »Is God a Vindictive Bully?« ein. Also, ist Gott ein rachsüchtiger Tyrann? Da zeige ich Beispiele aus der antiken Welt, in denen Herrscher beschreiben, wie sie feindliche Armeen komplett vernichtet oder Städte völlig zerstört haben, während wir aus der Geschichte wissen, dass es sich um massive Übertreibungen handelt. Es ist also ein Muster, das man erkennt, wenn man genauer hinschaut. Diese Art der Sprache ist typisch für Kriegstexte aus dem antiken Nahen Osten, und das betrifft auch viele der biblischen Berichte. Und tatsächlich ist es genau das, was wir hier vor uns haben. Noch ein Punkt. Wenn man sich diese Texte anschaut und man liest Formulierungen wie Mann, Frau, Jung und Alt, dann klingt das natürlich erstmal extrem. Aber in denselben Texten lesen wir auch von Überlebenden, immer wieder. Ich habe das Beispiel der Amalekiter genannt, Saul wird gesagt, er solle sie völlig vernichten. Und doch tauchen sie später im selben Buch wieder auf. Und das hat viele alttestamentliche Kommentatoren dazu gebracht zu sagen, vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, ob dieses völlig Zerstören nicht einfach entscheidend besiegen bedeutet, nicht jeden Einzelnen töten. Dasselbe hebräische Wort Herem wird zum Beispiel auch in dem dritten Buch Mose 27 verwendet. Da geht es um ein Feld, ein Tier oder einen Diener, die dem Herrn geweiht werden. Auch da heißt es Herem, aber es wird nichts getötet oder zerstört. Es bedeutet einfach beiseite gestellt für heilige Zwecke, für den Tempeldienst. Kein Tod, keine Vernichtung, sondern eine Weihe, eine Aussonderung. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, dasselbe Wort Herem kann auch einfach Exil bedeuten, so wie wir es in Jeremia 25 gesehen haben. Es geht also nicht zwangsläufig um Gewalt oder Vernichtung, und ich glaube, all das zeigt, wenn wir den Hintergrund dieser Texte ernst nehmen, dann verstehen wir, da passiert mehr, als man beim ersten Lesen sieht. Ein weiteres starkes Indiz für Hyperbel ist folgender Punkt. Selbst nachdem es im Text heißt, die Kanaaniter seien völlig vernichtet worden, sehen wir, dass sie noch da sind. Während der Zeit Davids, während der Zeit Salomos, sie leben noch. Und Gottes Sorge ist dabei nicht, dass sie noch leben, sondern was sie tun. Dass sie ihre Götzenkulte fortsetzen, dass sie moralisch destruktiv handeln. Und deshalb sagt Gott, zerstört ihre Altäre, ihre Götzen, ihre Kultstätten. Weil, und das ist der Punkt, wenn ihr das Zeug liegen lasst, dann wird euer Herz irgendwann dorthin zurückziehen. Und ihr würdet dann den Bund mit dem Herrn brechen. Ihr würdet eure Identität als Gottesvolk verlieren. Eure Sendung würde korrumpiert. Das ist die eigentliche Gefahr. Und ich denke, das Genre dieser Texte ist hier entscheidend. Wir haben es mit einer spezifischen Art von Literatur zu tun, mit Kriegstexten, die einer altorientalischen Rhetorik folgen. Das ist kein moderner Kriegsbericht, es ist ein literarischer Typus. Und deshalb müssen wir die Texte auch so lesen. Genauso wie wir bei einem Märchen, das mit »Es war einmal« beginnt, sofort verstehen, das ist keine Geschichtsschreibung. Das ist ein anderes Genre, da fragt auch niemand, welches Jahr war das oder wo war das genau? Wir verstehen intuitiv, dass diese Sprache uns in eine andere Welt führt, mit anderen Regeln, mit einer anderen Zielsetzung. Und wenn wir im Alten Testament Formulierungen lesen wie völlig zerstört, keine Überlebenden, dann sollten wir nicht vorschnell modern wörtlich lesen, sondern überlegen, ist das nicht genau die Art von Sprache, die wir auch aus außerbiblischen Kriegstexten kennen? Und wenn man das erkennt, dann merkt man, da entwickelt sich ein Muster. Und dieses Muster gibt uns Hinweise, wie wir solche Texte angemessen lesen. Die Frage ist also nicht, soll man die Bibel wörtlich nehmen, sondern wie soll man die Bibel literarisch nehmen? Denn manchmal nimmt man sie wörtlich, manchmal symbolisch, manchmal poetisch. Es geht darum, den Text ernst zu nehmen, so wie er gemeint ist. Und das heißt, seinen literarischen Charakter zu verstehen.
Ein Skeptiker könnte jetzt natürlich sagen, Moment mal, das klingt doch ziemlich bequem, wenn Christen einfach sagen, das ist eben nur übertrieben formuliert. Könnte man das nicht auch als rhetorischen Trick deuten, um sich vor dem eigentlichen Problem zu drücken? Um nicht zugeben zu müssen, dass diese Texte einfach brutal sind? Wie würdest du auf diesen Vorwurf reagieren?
Danke, das ist ein guter Gedanke. Als ich zum ersten Mal mit diesen Texten in Berührung kam, bin ich ja wirklich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, ich habe schon früh in meinem Leben begonnen, die Bibel zu lesen. Und ich habe diese Texte anfangs einfach für bare Münze genommen. Ich bin davon ausgegangen, dass das eine ganz wörtliche historische Beschreibung ist. Klar, unproblematisch. Aber mit der Zeit, durch genaueres Hinsehen, durch intensiveres Studium, habe ich gemerkt, da steckt mehr dahinter. Und ich weiß, es gibt auch heute Christen, auch Wissenschaftler, die sagen, ja, es handelt sich tatsächlich um göttlich angeordneten Völkermord, aber eben um einen einmaligen, theologisch gerechtfertigten Ausnahmefall, der sich nicht wiederholen lässt. Das war gottesgerechtes Gericht einmalig in der Geschichte. Und ich verstehe diese Position. Johannes Calvin zum Beispiel hat sie vertreten, aber eine andere Sichtweise, und ich denke, sie wird zunehmend beachtet und ernst genommen, ist die, die ich vertrete. Nämlich, dass wir es hier größtenteils mit Kombattantenkriegsführung zu tun haben und dass viele dieser Texte eine stark idealisierte Sprache verwenden. Eine Art Kriegsrhetorik. Das tatsächliche Geschehen war aber oft deutlich begrenzter. Durch das genaue Beobachten der Textdetails, durch Vergleiche innerhalb der Schrift, erkennt man, die Rede von völliger Zerstörung oder kein Überlebender ist so nicht haltbar. Es gibt Überlebende, immer wieder. Zum Beispiel im Buch Richter Kapitel 1 heißt es mehrfach, die Israeliten konnten sie nicht vertreiben. Und das ist auffällig. Gerade im Kontrast zur Sprache im Buch Josua, wo oft die Rede davon ist, das Land habe Ruhe vom Krieg oder die Eroberung sei abgeschlossen. Aber schaut man genau hin, sieht man, in der Zeit Josuas wurde nur etwa ein Drittel des Landes tatsächlich eingenommen. Der Großteil blieb außerhalb israelitischer Kontrolle. Trotzdem wird die Sprache der vollständigen Einnahme verwendet. Das ist typisch für antike Kriegstexte. Und deshalb sage ich Leuten, die sich mit diesen Stellen befassen, lest genau. Es ist nicht bibeltreu, nur die eine Seite der Texte zu betonen. Also lasst nichts am Leben, was atmet oder Mann, Frau, Jung und Alt. Und dann die vielen Hinweise auf Überlebende zu ignorieren. Man kann das fast grafisch darstellen. Auf der einen Seite eine Spalte mit der Sprache der völligen Vernichtung, auf der anderen Seite eine Spalte mit den Erwähnungen vieler Überlebender. Ein gutes Beispiel dafür ist Deuteronomium 9. Da sagt Gott, ich werde die Kanaaniter vor euch vertreiben, aber langsam, Stück für Stück. Weil ihr nicht zahlreich seid, weil wilde Tiere das Land übernehmen könnten, wenn ihr es zu schnell einnehmt. Aber in Deuteronomium 7, nur zwei Kapitel vorher, heißt es, ich werde sie schnell vertreiben. Jetzt ist die Frage, ist es schnell oder ist es langsam? Und ich denke, hier sehen wir ein klassisches Spannungsfeld in biblischer Sprache. Es gibt die idealisierte, theologisch gerahmte Sprache und es gibt die praktische Realität am Boden. und beide stehen nebeneinander, ohne dass das ein Widerspruch sein muss. Es ist einfach Teil der Art und Weise, wie die Bibel mit dem Genre Kriegstext umgeht.
Eine andere Perspektive, die man an der Stelle vielleicht noch reinnehmen könnte, stammt vom Theologen Clay Jones. Der hat mal einen ziemlich steilen Satz formuliert. Sinngemäß sagt er, weil wir Sünde nicht wirklich hassen, verstehen wir auch nicht, was mit den Kanaanitern passiert ist. Ein Skeptiker würde jetzt vermutlich fragen, Moment, heißt das im Klartext, dass das Töten ganzer Bevölkerungsgruppen irgendwie okay ist, wenn die Menschen nur sündig genug waren? Oder anders gefragt, wird hier nicht einfach versucht, die Gewalt mit einem moralischen Argument zu überhöhen? Was genau meint Jones damit und wie stehst du selbst dazu?
Ja, das ist ein großartiger Artikel, den Clay hier geschrieben hat. Er legt im Grunde dar, welche Art von Praktiken die Kanaaniter tatsächlich ausgeübt haben. Und da reden wir über wirklich schreckliche Dinge. Wenn man sich anschaut, welche Götter sie verehrt haben, dann sieht man dort Inzest, Sodomie, Vergewaltigung, rituelle Prostitution, sogar Kinderopfer. Und wenn das Gottesbild ist, das diese Kultur prägt, dann überrascht es einen auch nicht, dass sich diese Art von Praktiken durch die ganze Gesellschaft zieht. Es war moralisch und spirituell gesehen ein völliger Verfall. Und Clay Jones sagt in seinem Artikel, angesichts dessen ist es nicht moralisch unangemessen oder ungerecht, dass Gott so konsequent gegen diese Kultur vorgeht. Und das verändert, wie man diese Texte lesen sollte.
Danke dir soweit. Dann lass uns direkt weitermachen. Es gibt ja noch andere Bibelstellen, bei denen der Vorwurf im Raum steht, dass Gottes Handeln überzogen oder unverhältnismäßig wirkt. Ein Beispiel, das da oft genannt wird, steht in 2. Könige. Ich lese mal kurz vor. Der Prophet Elisa ging nach Bethel. Auf dem Weg dorthin kamen Jungs aus der Stadt, die ihn verspotteten und riefen, Kahlkopf, Kahlkopf. Daraufhin verfluchte er sie im Namen des Herrn und dann kamen kern 2 Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von ihnen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Atheisten, der meinte, egal ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder junge Männer waren, das ist doch völlig übertrieben. Spott mit dem Tod zu bestrafen wirkt nicht wie göttliche Gerechtigkeit, sondern wie Tyrannei.
Nun, auch hier ist es hilfreich, ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Und ich schätze ehrlich gesagt die Ernsthaftigkeit der Frage. Vor allem, wenn jemand sagt, selbst wenn es keine Kinder wären, wäre das moralisch schwer zu rechtfertigen. Ich denke, das ist eine wichtige Haltung und gerade deshalb lohnt es sich, die Textdetails genau anzuschauen. Denn was wir hier haben, ist kein Vorfall mit kleinen Kindern, sondern mit jungen Männern, höchstwahrscheinlich unverheiratet, aber im heiratsfähigen Alter. Und wenn man sich anschaut, wie dieses hebräische Wort verwendet wird, also das Wort für Jugendliche oder Kinder, sieht man, es kann auch für erwachsene Männer gebraucht werden. König Rehabeam zum Beispiel berät sich mit seinen Altersgenossen, dieselbe Wortwahl. Oder in Samuel und Könige wird dasselbe Wort für Männer gebraucht, die militärisch aktiv sind, Männer, die kampffähig sind. In der New International Version wird an solchen Stellen an zum Teil mit Junior Officers übersetzt, also mit militärischen Unterführern. Auch die Söhne Isais, also Davids Brüder, werden mit diesem Begriff bezeichnet, sie kämpfen in der Armee, sind also keine Kinder. Und auch David selbst wird als nahe bezeichnet, also mit demselben Wort, das im Elisha-Text verwendet wird. Und wir wissen, David hatte da schon einen Löwen und einen Bären getötet, bevor er Goliath gegenübertrat. Er war kampferprobt. Auch das zeigt, wir haben es hier nicht mit schutzlosen Kindern zu tun, sondern mit jungen Männern, mit potenziellen Kombatanten. Und es gibt Gelehrte, die darauf hinweisen, diese Gruppe, die Elisha verspottet, steht möglicherweise sogar mit dem Priesteradel in Bethel in Verbindung. Und Bethel war im Nordreich ein Zentrum des Götzendienstes. Das heißt, diese Männer stellen sich nicht nur gegen einen Propheten, sie stellen sich gegen den Bund Gottes selbst. Sie repräsentieren gewissermaßen die Opposition gegen die wahre Anbetung. Und was auch auffällt, die Zahl 42 taucht im selben Buch später noch einmal auf. In 2. Könige 10, wo 42 junge Männer aus dem Haus Omri getötet werden. Auch das deutet auf eine symbolische Verbindung hin, vielleicht eine Verbindung von Königtum, Gericht und Segen versus Fluch. Und wenn man den Bund Gottes mit Israel kennt, also die Texte in Levitikus oder Deuteronomium, dann weiß man. Gott hatte ausdrücklich gewarnt, dass bei Treue Segen folgen würde, aber bei Untreue Fluch. Und einer dieser Flüche war, wenn ihr euch vom Bund abwendet, werde ich wilde Tiere schicken, die eure Kinder rauben. Die Sprache in Levitikus spricht genau davon. Unfruchtbarkeit, Verlust der Nachkommen, Verwüstung durch Tiere. Und interessant ist, Elisha war unmittelbar vor dieser Szene bereits an einem anderen Ort, wo das Wasser unbrauchbar war. Es war bitteres Wasser, das keine Frucht brachte. Und was macht Elisha? Er heilt das Wasser. Es wird süß. Es bringt wieder Frucht hervor. Und das Wort fruchtbar ist dasselbe wie in Levitikus, dort, wo Gott sagt, ihr werdet unfruchtbar sein, wenn ihr den Bund brecht. Das heißt, Elisha bringt Fruchtbarkeit, Wiederherstellung, Segen. Und jetzt, im nächsten Abschnitt, kommt er nach Bethel, wird verhöhnt, verspottet und es kommt zur Erfüllung der Warnung aus dem Bund. Wilde Tiere kommen und reißen die Jungen. Und das ist nicht zufällig. Das ist die symbolische Bestätigung, wenn ihr Gottes Boten verachtet, wenn ihr den Bund ignoriert, dann folgen Konsequenzen, genau wie angekündigt. Es ist also kein willkürlicher Akt. Es ist auch kein kleiner Ausrutscher Gottes. Es ist genau das, was im Bund verheißen wurde, im Guten wie im Gericht. Und wenn man sich das gesamte Nordreich anschaut, dann wird klar, das war ein Gebiet, das sich massiv vom Bund entfernt hatte. Es war geprägt vom Götzendienst, von falscher Anbetung, von systematischer Abkehr von Gottes Wegen. Und Israel war ja nicht irgendeine Nation, es war das auserwählte Volk, berufen, den Namen Gottes unter den Nationen bekannt zu machen, berufen, den Weg für den kommenden Messias zu bereiten, berufen, eine geistliche Alternative zu sein zu den umgebenden Völkern. Und wenn Israel diese Berufung aufgibt, wenn es sich dem Götzendienst der umliegenden Nationen anpasst, dann kompromittiert es nicht nur seine Identität, sondern auch seine Sendung. Und darum geht es letztlich in dieser Geschichte. Wir sehen einen Propheten, der gerade Heil und Fruchtbarkeit bringt und dann öffentlich verhöhnt wird, genau an einem Ort, der für seinen Götzendienst bekannt ist. Und die Reaktion Gottes ist nicht aus dem Nichts, sie ist angekündigt, sie ist gebunden an den Bund. Und sie zeigt, Israel steht an einem Scheideweg und Gott wird nicht tatenlos zusehen, wenn sein Volk sich selbst zerstört. Das ist der größere Rahmen dieser Szene und ich denke, nur in diesem Rahmen lässt sie sich wirklich verstehen.
Ich würde nun gern noch einen neuen Punkt aufgreifen, denn oft hat man ja das Gefühl, dass Menschen aneinander vorbeireden. Gerade bei Themen wie heute, wenn jemand mit einer christlichen Weltanschauung spricht, und jemand anderes mit einer ganz anderen, dann prallen da manchmal zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, ohne dass man sich wirklich erreicht. Was würdest du sagen? Was läuft da schief?
Ich denke, ein ganz entscheidender Punkt in dieser ganzen Diskussion ist Geduld. Es braucht Geduld. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir als Christen wirklich kultivieren müssen. Jakobus 1 erinnert uns daran, jeder Mensch soll schnell sein zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Aber was wir leider oft beobachten, ist das Gegenteil. Wir sind schnell im Reden und ziemlich langsam im Hören. Und das betrifft nicht nur Christen, das ist ein menschliches Problem. Aber als Christen sollten wir uns da besonders hinterfragen. Oft reden wir über schwierige Bibelstellen, aber hören nicht wirklich auf die eigentlichen Fragen oder Einwände, die da gestellt werden. Und wenn wir dann auch noch bestimmte Stellen oberflächlich behandeln, entsteht schnell der Eindruck, dass wir den Text gar nicht richtig ernst nehmen. Und das wiederum kann für jemanden, sagen wir, für einen Atheisten, der sich wirklich aufrichtig mit dem Thema auseinandersetzen will, ziemlich irritierend oder sogar frustrierend sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass manche Atheisten in Gesprächen mit Christen ein Problem haben, weil sie schlicht mit dem biblischen Text nicht vertraut sind. Es gibt, man muss es sagen, ein hohes Maß an biblischem Analphabetismus. Und deshalb braucht es auch auf der anderen Seite Geduld, geduldiges Zuhören, echtes Interesse, ein gemeinsames Durchdenken der Herausforderungen. Aber wenn ein Atheist nicht bereit ist, sich auf diese Tiefe einzulassen, wenn er keine Geduld hat, um die Zusammenhänge auszuhalten und den ganzen Kontext mit einzubeziehen, dann kann es passieren, dass man sehr viel Zeit in ein Gespräch investiert, das letztlich an der Oberfläche hängen bleibt. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wenn es um Texte wie die zur Vertreibung der Kanaaniter geht, dann suchen sich viele Atheisten eine Passage heraus, zum Beispiel Mann, Frau, Jung und Alt, lasst nichts am Leben, was atmet. Und halten genau diese Stelle fest. Und dabei ignorieren sie aber den breiten Kontext. Sie akzeptieren selektiv, was die Bibel an einer Stelle sagt, lehnen aber an anderer Stelle ab, was zur Gesamtstruktur gehört. Und das führt dann zu einem völlig verzerrten Bild. Denn ja, erstens, das ist hyperbolische Sprache. Zweitens, es gibt viele andere Passagen, die die Geschichte erweitern, vertiefen, komplexer machen. Wenn man das ignoriert, bleibt am Ende eine inkohärente Geschichte zurück. Und ich sage dann oft, das funktioniert nicht. Du kannst nicht ein Fragment isolieren und den Rest ausklammern. Wenn man zum Beispiel sagt, Gott hat den Israeliten befohlen, die Kanaaniter zu vertreiben, dann muss man auch dazu sagen, Israel war Gottes auserwähltes Volk. Israel war nicht wie jede andere Nation. Es war nicht einfach Nation A gegen Nation B. Israel hatte einen besonderen Auftrag. Gott hatte mit Israel einen Bund geschlossen, ein Bund mit einer Sendung. Und wenn man das ausblendet, dann verpasst man das Fundament der ganzen Geschichte. Und man muss auch bedenken, die Kanaaniter kannten die Zeichen und Wunder, die Gott gewirkt hatte. Sie wussten, dass Gott Israel aus Ägypten befreit hatte. Sie kannten die 10 Plagen, sie wussten vom Durchzug durch das Schilfmeer. Und sie sahen, dass Gott mit Israel in einer Wolkensäule bei Tag und einer Feuersäule bei Nacht zog. Das war sichtbar. Und das war beängstigend. Aber wenn man das alles ausklammert, wenn man sagt, ich glaube nicht an Wunder, also lassen wir das raus, dann zerstört man die innere Logik der Erzählung. Es ist so, als würde man aus dem Herrn der Ringe einfach Gandalf rausnehmen und dann sagen, jetzt ergibt das Ganze keinen Sinn. Natürlich ergibt es keinen Sinn, weil man die entscheidende Figur entfernt hat. Genauso ist es hier. Wenn man die göttliche Dimension, die Berufung Israels, die Wunder, die Geduld Gottes über 400 Jahre, wenn man all das entfernt, bleibt ein völlig verzerrtes Bild. Und das ist das, was ich oft sage. Wenn man der biblischen Geschichte ihre eigene Integrität lässt, wenn man sie als Ganzes betrachtet, dann bekommt man ein anderes Verständnis. Dann sieht man, Gott war geduldig. Er hat gewarnt, er hat Raum zur Umkehr gelassen und Israel hatte eine Aufgabe, die weit über sich hinausging, nämlich den Weg zu bereiten, damit alle Völker gesegnet werden, auch die Kanaaniter. Und wir sehen sogar im Alten Testament Andeutungen, dass am Ende selbst aus diesen Völkern Menschen dazugehören werden. Aber wenn man sagt, ich kann nicht an einen Gott glauben, der so etwas befiehlt und dabei den Rest ignoriert, dann ist das nicht nur eine theologische Ablehnung, sondern auch eine logische Verzerrung. Und deshalb sage ich, wenn wir solche Gespräche führen, ob mit Skeptikern oder mit Christen, die ringen, dann braucht es Zeit. Es braucht Kontext. Es braucht den Willen, eine kohärente Geschichte zu denken und es braucht Geduld, viel Geduld, denn Weltanschauungsgespräche sind keine Schnellurteile, sie sind Einladungen zum Mitdenken.
Zum Schluss würde ich dir gern noch diese Frage hier stellen und möchte dazu kurz den deutschen Theologen Matthias Clausen zitieren. Der hat nämlich mal gesagt, eines der größten Hindernisse für den Glauben liegt nicht auf der Ebene der Vernunft, sondern auf der Ebene der Bilder. Das fand ich interessant, denn oft sind es ja nicht die Argumente, sondern das innere Bild von Gott, das Menschen auf Abstand hält. Und genau das scheint auch mit unserem Thema heute zu tun zu haben. Diese herausfordernden Bibelstellen werfen ja Fragen auf, die unser Gottesbild ziemlich ins Wanken bringen können.
Ja, ich schätze den Punkt, den Matthias Clausen da gemacht hat. Natürlich kann man so eine Aussage auf verschiedene Weisen verstehen. Es könnte bedeuten, dass wir manchmal ein falsches Gottesbild in uns tragen. Eines, das uns daran hindert, Gott wirklich als den Gott der Liebe, der Wahrheit, der Gerechtigkeit zu erkennen. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen, dass Menschen sich ein Bild von Gott konstruieren, das nur angenehm ist. Ein Bild, in dem Zorn und Gericht keinen Platz haben. Und dann hört man manchmal Sätze wie, das ist ein Gott, an den ich glauben kann. Bei so einem Gott fühle ich mich sicher. Aber womöglich erschaffen wir uns da eine Karikatur. Ein Götzenbild, das besser zu unserer eigenen Bequemlichkeit passt, als zur Wirklichkeit Gottes, wie sie in der Bibel gezeichnet wird. Und dann lehnen wir vielleicht gar nicht den Gott ab, der sich tatsächlich offenbart hat, sondern eine verzerrte Version, die nie Anspruch auf Wahrheit hatte. Paulus schreibt in Römer 11, 22. Siehe die Güte und die Strenge Gottes. Es ist beides. Gott ist nicht nur freundlich und nicht nur gerecht. Er ist beides und wir tun uns schwer mit dieser Spannung. Aber es ist genau diese Spannung, die wir aushalten müssen. C.S. Lewis bringt das wunderbar auf den Punkt in seinem Roman Der König von Narnia. Da wird der Löwe Aslan, der Jesus symbolisieren soll, als gut beschrieben, aber nicht als sicher. Und das ist ein entscheidender Punkt. Jesus ist gut, aber er ist nicht zahm. Und das sehen wir ganz klar im Neuen Testament. Für die Demütigen, die Verlorenen, die Aufrichtigen ist Jesus voller Gnade. Aber für die Heuchler, für die religiösen Manipulierer, für die, die Gottes Namen missbrauchen, ist er nicht sicher. Und genau das müssen wir einbeziehen, wenn wir über Gottes Zorn sprechen. Das Problem ist nicht, dass Gott zornig ist. Das Problem wäre, wenn er nicht zornig wäre. Denn Gott wird in der Bibel nicht als jähzornig beschrieben, sondern als langsam zum Zorn. Und Jakobus erinnert uns daran, auch wir sollen langsam zum Zorn sein, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. aber gar kein Zorn, das wäre auch nicht gut, denn richtiger Zorn ist Ausdruck von Liebe. Wenn wir jemanden lieben und sehen, dass ihm Unrecht geschieht, dass Menschen verletzt, ausgebeutet, erniedrigt werden, dann müssen wir zornig sein. Der große Neutestamentler N.T. Wright hat es mal so formuliert: Wenn Gott nicht zornig ist, ist er auch nicht liebend. Denn ein Gott, der sagt, ach, das ist schon okay, ihr könnt ruhig weiter Menschen verletzen, Unrecht tun, ausnutzen, das macht nichts. So ein Gott wäre kein liebender Gott. Und ich denke oft an das Zeugnis von Miroslav Volf, dem Theologen der Yale University, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Er hat lange geglaubt, dass ein zorniger Gott mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar sei, bis er den Krieg miterlebt hat. Er hat gesehen, wie Frauen vergewaltigt wurden, wie ganze Dörfer niedergebrannt wurden, wie Menschen brutal ermordet wurden. Und irgendwann sagte er, ich kann nicht an einen Gott glauben, der über so etwas nicht zornig ist. Und dann kam er zu dem Schluss, Gott ist nicht zornig, obwohl er Liebe ist. Er ist zornig, weil er Liebe ist. Und ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Wir stellen Liebe und Zorn oft gegeneinander, als wären sie Gegensätze, aber in Wirklichkeit gehören sie zusammen. Wenn Gott sich um den Menschen nicht kümmern würde, dann würde er auch nicht zornig werden. Aber weil Gott liebt, kann er nicht gleichgültig bleiben. Wenn Menschen andere Menschen verletzen, sei es körperlich, seelisch oder geistlich, dann greift Gott ein. Und das ist gut. Das ist richtig. Denn Gott ist nicht nur der, der vergibt, er ist auch der, der richtet. Vielleicht in diesem Leben, vielleicht im kommenden. Aber er wird Rechenschaft fordern. Und das müssen wir mitbedenken, wenn wir über Gottes Wesen sprechen. Römer 11 sagt es ganz direkt: Gottes Güte und Gottes Strenge. Und wenn wir nur das eine wollen und das andere ausblenden, dann verlieren wir die Tiefe des biblischen Gottesbildes. Und dann, ganz ehrlich, glauben wir nicht mehr an den Gott der Bibel. Dann glauben wir an ein selbstgemachtes Bild. Und so ein Bild kann uns vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl geben, aber es trägt uns nicht. Weder in der Wahrheit, noch im Leid, noch im Gericht.
Paul, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde, genau solche Themen sind wichtig. Und ich muss sagen, vieles von dem, was du heute gesagt hast, war wirklich augenöffnend und tiefgehend. Danke dafür nochmal. Und natürlich auch an euch, die ihr zugehört habt. Wenn ihr Gedanken, Fragen oder auch Kritik zu diesem Gespräch habt, dann schreibt uns gern über die bekannten Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.